Als nächstes darf ich nun unseren Referenten, Herrn Professor Krüger, begrüßen. Er ist an der Universität Gießen beschäftigt, und zwar am Institut für Sportwissenschaften, wo er unter anderem im Bereich für Physiologie über die antiinflammatorischen Effekte des Sports auch im Zusammenhang mit der Ernährung forscht. Seine Arbeiten zeigen Zusammenhänge von Übergewicht, stiller Inflammation und der Bedeutung von Bewegung bzw. Sport. Und auch hier gilt wie beim letzten Referenten, was viele Menschen individuell, vielleicht subjektiv schon erlebt haben, also eine Verbesserung des allgemeinen Empfindens nach körperlichen Betätigungen, wird nun hier oder ist durch ihn möglich geworden, das auch biologisch zu belegen, dass hier gewisse Prozesse im Gang sind, die das sehr, sehr gut erklären können. Ich begrüße Sie nochmal sehr herzlich und wir freuen uns sehr auf Ihr Referat.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Tritter, auch für die Einladung. Ich freue mich, in Ihrem Kreise referieren zu können, weil ich immer gerne ein bisschen auch mit der Passion, diesem Thema natürlich eine Lobby zu geben, in Kreisen von Ärztinnen und Ärzten, medizinischen Fachmenschen rede. Ich sehe gerade hier in der Kamera, ich bin ein bisschen gepunktet. Das liegt an dem sonnigen Abend in Gießen und meinem Rollo. Das wird sich, glaube ich, aber gleich ändern, wenn die Sonne weitergegangen ist. Ich teile jetzt mal meine Präsentation. Ja, immunregulierende Effekte körperlicher Aktivität in Prävention und Therapie lebensstilassoziierter Erkrankungen. Also meine akademische Laufbahn habe ich weitestgehend in der Sportimmunologie verbracht. Das heißt, habe mich immer damit beschäftigt, welche Interaktion gibt es zwischen Sport und Immunsystem. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen über diesen Weg entwickelt, dass man früher viel darüber diskutiert hat, inwiefern Sport einen Einfluss auf Infektanfälligkeit und Infekthäufigkeit hat. Und irgendwann ist es aber immer mehr in den Bereich der inneren Medizin gerückt, weil man eben erkannt hat, dass Immunalterung und auch damit verbundene Entzündungsprozesse auch natürlich dann wieder in der Assoziation mit vor allen Dingen internistischen Erkrankungen eigentlich ein großes gesellschaftliches Problem sind und körperliche Aktivität hier halt eine nicht pharmakologische Interventionsmöglichkeit darstellt. Aktuell forsche ich sehr stark im Bereich der Immunseneszenz und des Inflammaging. Das ist ja so ein Artificial Word, was sehr gängig in der Literatur ist, so ein Kunstwort aus Inflammation und Aging und soll nochmal zeigen, dass aus immunologischer Sicht der Inflammationszustand so leicht ansteigt bis ins Alter, oft subklinisch irgendwann, durchaus aber auch auffällig und je nach Lebensstil dann auch pathologische Prozesse begünstigt. Vielleicht zunächst mal zum Zusammenhang. Warum hat Immunseneszenz was mit Inflammaging zu tun? Das wird im Moment sehr intensiv erforscht. Sie sehen hier eine Grafik, die die Sterblichkeit durch ambulant erworbene Pneumonien zeigt. Und hier sehen Sie so, unser Immunsystem wird anscheinend schon so ab dem Alter von 30 ein bisschen schwächer. Wir haben einen progressiven Zuwachs der Sterblichkeit um einige Prozent pro Dekade. Und die meisten von Ihnen wissen ja, dass Lungenentzündungen ja auch eine nicht seltene Todesursache sind, im Alter, wo man sagen kann, das wären Krankheitserreger gewesen, gegen die hätte ein gesundes, junges System sich wehren können. Gleichzeitig sehen wir auch, wie viele Entzündungsmarker ansteigen. CRP ist jetzt eigentlich nicht der Marker, auf den wir hauptsächlich in meiner Forschung schauen, aber klinisch ja durchaus regelmäßig gemessen. Und auch hier sehen wir so, die CRP-Werte steigen auch häufig an. Und die Grafik soll eigentlich nur mal beispielhaft zeigen, wir haben es häufig mit so Anstiegen zu tun, die jetzt nicht auf einen akuten, schweren Infekt hindeuten, aber auf so eine wabernde, chronische, subklinische Erhöhung, die eben vor allen Dingen durch ihre Dauerhaftigkeit und Persistenz dann Probleme macht. Und diese beiden, der eine eher klinisch gedachte, der andere dann auch durchaus wissenschaftlich betrachtete Prozess, die Immunseneszenz und die Entzündung, die gehen miteinander einher und die haben auch eine ganze Menge miteinander zu tun. Das heißt, das sind beides Prozesse erstmal, die zum normalen physiologischen Altern dazugehören und die auch ein Stück weit ein gealtertes Immunsystem ausmachen. Und ganz viele Impulse in Richtung Inflammation im Alter und Immunseneszenz haben eine Reihe von Studien aus Skandinavien, so Ende der 2010er Jahre gegeben. Sie sehen hier eine von Wigbe et al., die ein sogenanntes Immune Risk Profile erforscht haben. Das ist durchaus noch ein Teilen umstrittenes Konzept, was aber eigentlich immer besser durch Daten unterlegt wird, wie ich das so erlebe. Das heißt, es wurden einfach Menschen ganz unterschiedlichen Alters und in unterschiedlichen Gesundheitszuständen untersucht. Und es wurde eben gezeigt, so, wir haben eigentlich mit dem Alter einen Prozess, der Morbidität und Mortalität begünstigt und assoziiert es mit einer immer geringeren werdenden Zahl von naiven T-Zellen und gleichwohl eines Anstiegs eben an seneszenten T-Zellen, die auch in der Literatur als exhausted T-Cells beispielsweise bezeichnet werden, zu denen auch die sogenannten TMRA-Zellen gehören. Das sind eine Form von Memory-Cells, die sehr eigenreaktiv sind, die eine gewisse Apoptoseresistenz haben und damit im Blut akkumulieren und die auch proinflammatorische Zytokine produzieren und auch das Endothel aggregieren und auch vasoaktiv sind, also auch das Endothel schädigen können. Und ein bisschen besser belegt wurde es danach auch vor dem Hintergrund von Untersuchungen an sogenannten Centenarians, also Menschen, die 100 Jahre oder älter geworden sind, die ja dann so ein exemplarisches Beispiel dafür sind, wie gesundes Altern funktionieren kann. Und bei denen findet man eben gerade diese Immunrisikoprofile nicht so ausgeprägt wie die, die in diesen Studien zunächst definiert wurden, was ja ein Stück weit auch das belegt, dass wir eine Signatur im Alter haben, die viele Krankheiten und auch das, die Mortalität im Alter mit begünstigt. Nun versuchen wir das natürlich ein bisschen einzuordnen. Was heißt das eigentlich, Healthy Aging, was ja auch so ein bisschen dahinter steckt? Das heißt, wir gehen davon aus, man kann gesund altern und ein gesundes Altern hat auch was mit einem gesunden Immunsystem zu tun. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das Immunsystem wird trotzdem remodelliert. Das heißt, es findet trotzdem ein Umbau, ein altersgerechter Umbau des Immunsystems statt, der auch ein Stück weit diese Reduzierung von naiven Zellen und Erhöhung der Effektor- und Memory-Cells zur Folge hat. Aber wo das Ganze, die ganzen Prozesse nicht so drastisch, nicht so ausgeprägt laufen und auch das Inflammationsniveau auf Basis von verschiedensten Zytokinen eben nicht so stark ansteigt. Und im Kontext dazu haben wir eben vor allen Dingen durch Lebensstile begünstigte maladaptive Umbauprozesse im alternden Immunsystem. Und dadurch bilden sich diese Alterungsprozesse sehr viel stärker aus und sie gehen eben mit sehr viel stärkeren proinflammatorischen Effekten einher, die sich dann natürlich auch in der mittleren Lebensphase in Risikofaktoren und letzten Endes auch in manifesten Erkrankungen dann zeigen. Wir haben in der Mitte sicherlich auch eine genetische Komponente. Zum einen muss man sagen, das ist noch relativ schlecht beschrieben, aber zum anderen muss man sagen, es ist häufig so, dass diese genetische Komponente nicht im Ganzen solche Prozesse, sondern eher auf einzelne Immunzellpopulationen begünstigt. Das weiß man ja auch von Gendefekten, dass die häufig über einzelne genetische Faktoren gesteuert werden, aber eben nicht über gesamtpathologischer Umbau des Immunsystems, wie angezeigt. Das sind jetzt eigene Daten, die nochmal auf dieses Phänomen dieser TMRA-Zellen fokussiert. Wir haben ja also eine Gruppe von 120 älteren Menschen, die im Grunde keine schwerwiegenden chronischen Erkrankungen hatten. Die hatten teilweise Übergewicht und Adipositas, aber waren sportlich gut belastbar, waren auch zum Teil im leichten Übergewicht, zum Teil im schweren Übergewicht. Und was man hier sieht, ist zum einen unten, dass die Zahl oder die sind statistische Daten hier, die Zahl der CD8-MRA-Zellen, TMRA-Zellen sind das mit der Waist-Hip-Ratio korrelierte und dass wir drei BMI-Gruppen hier eingeteilt haben. Die eine ist der normale BMI, zwei ist dann das leichte Übergewicht und drei ist die Adipositas. Und hier sieht man dann, wie die TMRA-Zellen dann bei der Adipositas auch sprunghaft ansteigen. Wenn man das zusammennimmt mit der Literaturlage, kann man ein bisschen in die Richtung gehen, dass zunächst mal im Alternsgang Entzündungsprozesse wahrscheinlich völlig physiologisch ansteigen und gleichzeitig die Immunkompetenz sinkt. Auch das hat uns die Pandemie ja ein bisschen gezeigt, dass das alternde Immunsystem besonders ein besonderes Risiko für schwere Verläufe darstellt. Was das Ganze aber forciert, sind eben unsere klassischen lebensstilbedingten Risikofaktoren. Und Sie sehen hier die, die eigentlich in der Literatur recht gut belegt sind. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich Adipositas und auch Nikotinabusus. Und wir können eigentlich sehen, dass durch Rauchen und eben Übergewicht, starkes Übergewicht, beide Prozesse, sowohl die Immunalterung als auch die damit einhergehende Entzündung, massiv beschleunigt werden. Dass das Ganze in der Wissenschaft und in der Gesellschaft angekommen ist, zeigen die Betitelungen und kennt jeder, der in der Literatur unterwegs ist. Die Literaturlage fokussiert sehr stark auf diese Themen, auch in den High-Ranking-wissenschaftlichen Zeitschriften. Und das Time Magazine hat auch die Inflammation ja schon als Secret Killer beschrieben. Schauen wir so ein bisschen auf die Hintergründe der Entzündungsursachen. Und wir gehen ja sowohl bei der, ich habe jetzt diese beiden Themen, Rauchen, Nikotinabusus, COPD als Folge und das Übergewicht mal rausgesucht. Wir gehen ja bei beiden Prozessen davon aus, es sind Entzündungsbeschleuniger und es sind beides Prozesse, die lokal beginnen. Und wir haben selbst, das waren vorwiegend Studien im Tiermodell, die wir durchgeführt haben, die hier in der Universität Gießen recht gut etabliert sind, weil wir so ein kardiopulmonales Exzellenzcluster haben. Wir gehen davon aus, dass sich durch Rauchen eine schleichende Entzündung in Bronchien und Lunge entwickelt, bis irgendwann zum Spillover ins System kommt, mit der möglichen Folge einer COPD, die ja auch heute als systemisch entzündliche Erkrankung dargestellt wird. Wir kennen das Gleiche jetzt eigentlich aus dem Fettgewebe. Das Fettgewebe ist ein Entzündungsherd, vor allen Dingen das viszerale Fettgewebe, und begünstigt die Entzündungsentstehung innerhalb des Gewebes mit schließlich einem Art Spillover. Ähnlich, ein bisschen natürlich differenziert betrachtet anders, aber eigentlich von einem ähnlichen Modell gedacht wie bei der COPD. Wir haben eine lokale Entzündung, wir haben eine systemische Entzündung. Wenn wir nochmal da ein bisschen in die Kulissen schauen, ich brauche die Vorarbeit übrigens ein bisschen, auch wenn wir noch nicht über Bewegung reden, um Ihnen die Bewegungsprozesse dann gleich auch wieder zu erklären. Wir haben zunächst mal links eine Lean Body Mass, einen normalgewichtigen Menschen, der mit der Zeit zunimmt. Und Sie sehen, die Zunahme des viszeralen Fetts habe ich hier versucht, modellhaft darzustellen. Wir haben überblähte, aufgeblähte Adipozyten, die nicht viel mehr werden. Wir haben ein paar Präadipozyten, die ausdifferenzieren, aber grundsätzlich haben wir immer größer werdende Fettzellen. Und rechts ist das Konzept mal nach einer Vorlage aus einem Nature-Artikel ein bisschen modifiziert, schematisch gezeigt, was innerhalb dieser Fettzellen passiert. Wir haben Fettzellen als zunächst mal metabolisch aktive Zellen, die eine Art Energiestorage sind, die Triglyceride lagern, und irgendwann werden die immer mehr beladen. Es kommt auch dann zu extraadipozytären Fettablagerungen in der Leber beispielsweise und in der Muskulatur. Die Fettzellen selber aber werden immer stärker beladen und kommen in einen Status des Metabolic Overload. Und dann beginnt eigentlich schon ein entzündlicher Prozess, der auch von diesen metabolischen Zellen ausgeht. Das heißt, innerhalb der Adipozyten werden Stresssignale aktiviert, die dann irgendwann in proentzündliche Signale aus den Adipozyten münden, die dann Stress-Pathways und Entzündungspathways in Gang setzen. Chemokine werden in die Umgebung abgesondert und die Immunzellen wandern ein. Und das ist ja auch das Charakteristikum, was man von Fettbiopsien von adipösen Menschen kennt. Wir haben überblähte Adipozyten, auch abgestorbene Adipozyten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von den Crown-like Structures oder Cyst-like Structures gehört haben. Das sind Adipozyten, die von Makrophagen umgeben sind und dann verdaut werden und abgebaut werden und dann auch Entzündungssignale abgegeben werden. Und irgendwann haben wir dann eben den Status einer erstmal einer Entzündung im Fettgewebe, die dann schleichend auch zu einer systemischen Entzündung wird. Kurz, mein Rechner hängt. Ja, genau. Was passiert, wenn das Ganze systemisch wird? Wir haben dann eben diesen Zustand der Systemic Low-Grade Inflammation. Wir haben viele zirkulierende Zytokine, die zum einen selber das Endothel stressen, das heißt eine endotheliale Dysfunktion begünstigen mit der Folge des Anstiegs eines kardiovaskulären Risikos. Wir haben zum Weiteren aber auch Entzündungssignale, die über das Endothel hinausgehen. Das ist jetzt leider hier ein bisschen verrutscht, aber wichtig mir zu sagen ist, dass wir, wenn wir eine systemische Entzündung haben, die eigentlich, und das zeigen Studien in Tier und Mensch, eigentlich in diversen Organen nachweisen können. Eines der Gewebe, mit dem wir uns im Sport natürlich besonders beschäftigen, ist der Muskel. Das heißt, ein Mensch, der eine systemische Entzündung hat, hat auch eine Entzündung in der Muskulatur. Und in der Muskulatur werden dann vor allen Dingen zwei Prozesse in Gang gesetzt. Das eine ist ein kataboler Status, das heißt, eher abbauende Prozesse werden in Gang gesetzt, mit der Folge einer progressiven Sarkopenie. Und das zweite ist, das Insulinsignal wird gestört. Das heißt, das Insulin wird an der Stelle des Insulinrezeptorsubstrates gestört und wird schwächer übersetzt in den Einbau von Glukosetransportern. Das heißt, wir legen auch mit so einer Entzündung den Grundstein für eine Insulinresistenz mit der Folge eines Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes. Das Zweite, was wir uns schon in der einen oder anderen Studie in Kooperation angeschaut haben, sind neuroinflammatorische Prozesse, von denen man ja auch im Moment sehr stark in der Literatur diskutiert, davon ausgeht, dass die systemische Inflammation sich bis ins Gehirn weiter verbreitet. Das kennen wir ja von akuten Effekten und dem Stichwort Sickness Behavior. Aber auch die chronische Entzündung, die durchaus in der Lage ist, über verschiedenste Pathways dann doch die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und Mikrogliazellen im Gehirn zu aktivieren, begünstigt durch die Chronifizierung neurodegenerative Erkrankungen. Und zahlreiche psychische Erkrankungen sind ja auch vor dem Hintergrund der Inflammation versucht, gerade in der Erklärung. Meine Frau ist Psychologin und arbeitet auch mit depressiven Patienten. Die sagt natürlich immer, naja, nicht hinter jeder Depression steckt eine Inflammation. Aber man geht davon aus, dass ein Teil der depressiven Erkrankung sicher auch eine inflammatorische Komponente hat. Jetzt ganz viel Vorbau, Inflammation. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen in den Sport bringen. Und wir fangen da tatsächlich beim Fettgewebe an. Und das ist ja jetzt der erstmal vielleicht prominenteste direkte Effekt. Das heißt, wir können durch körperliche Aktivität, durch Sport, den metabolischen Stress im Fettgewebe reduzieren. Und das ist, glaube ich, erstmal ein ganz zentraler Aspekt. Das heißt, wir können durch körperliche Aktivität und in dem Fall besonders durch Ausdauersport eine Adaptation induzieren, die dieser maladaptiven Komponente des Übergewichtes präventiv entgegenwirkt, aber auch therapeutisch wirksam ist. Und wie funktioniert das? Ganz kurzer Bogen. Ich habe mich damit mal intensiver beschäftigt, weil ich meinen Habilitationsvortrag, der ja so ein bisschen fachfremd ist, über Zugvögel gemacht habe. Und da hört sich das ja jetzt erstmal ein bisschen entfernt an. Warum macht denn ein, was mal was in der Sportmedizin zum Thema Zugvögel? Von denen kann man in der vergleichenden Physiologie deshalb wahnsinnig viel lernen, weil das eigentlich die Lebewesen sind, die am besten Lipide mobilisieren und auch verstoffwechseln können. Die fliegen teilweise 50.000 Kilometer pro Jahr, fliegen tagelang durch und machen das mit einem sehr, sehr gut ausgeprägten Fettstoffwechsel. Warum können die das so? Die können natürlich enorm gut ihre Fette aus dem Fettgewebe mobilisieren. Das heißt, sie haben enorm sensitive Rezeptoren, die dann die sogenannte hormonsensitive Lipase, das ist das Enzym, was die Triglyceride zu den freien Fettsäuren ins Blut mobilisiert, dann aktivieren können. Das heißt, sie haben hier einen enorm effizienten Weg der Lipidmobilisation. Und warum greife ich auf die Zugvögel zurück? Das können Marathonläufer nicht ganz so gut, aber sie können einige Dinge davon auch, weil sie halt hochgradig lange im Fettstoffwechsel trainieren und agieren, auch während des Wettkampfes, und dadurch enorm gut Fette mobilisieren können, bis in hohe Intensitäten. Und deshalb sind die natürlich auch so schlank und rank. Aber die haben natürlich auch trotzdem, gerade auch im Muskel, relativ viel Fett und die haben auch ihre Fettgewebe, die die mobilisieren können. Daraus können wir natürlich enorm viel für die Gesellschaft lernen. Denn das sind natürlich dann Schaltstellen, die durch sportliche Aktivität dann auch in Gang gesetzt werden können. Wir können da theoretisch, ich wollte heute keinen Vortrag zum Thema Lipidmetabolismus halten, aber Sie können sich vorstellen, dass auch an anderen Stellen, das heißt den Transport der Fette in die Zielzellen, in die Muskelzellen, in die Mitochondrien, wo sie dann verstoffwechselt werden, dass da die verschiedenen limitierenden Enzyme eine Adaptation erhalten. Aber das können die natürlich nur, wenn wir auch eine gewisse Zeit immer in dem Bereich agieren, dann passt sich das System an. Das ist ein ganz klassischer Trainingseffekt des Ausdauertrainings. Und das ist auch häufig das, möchte ich sagen, demotivierende vielleicht in der Adipositas-Therapie. Das heißt, wenn man mit übergewichtigen Menschen anfängt zu trainieren, dann sind diese Systeme natürlich noch nicht adaptiert. Dann muss man eigentlich erst ein bisschen trainieren und Vorarbeit leisten, Adaptationseffekte in diesem Bereich der Rezeptorsensitivität, der Enzymaktivitäten und dieser Transport- und Metabolismusprozesse leisten. Aber dann funktioniert das immer besser. Und dann, und das haben Sie ein bisschen ja auch dem Vortrag meines Vorredners entnommen, dann kann der Stoffwechsel auch ein bisschen über Fastenperioden, über bestimmte Ernährungsstrategien mit begünstigt werden. Und dann kann man eigentlich einen enorm effizienten Lipidmetabolismus bekommen. Während der körperlichen Aktivität haben wir natürlich dann, wenn wir jetzt diese einleitenden Effekte, maladaptiven Prozesse wieder in den Vordergrund stellen oder in Erinnerung rufen, dann haben wir natürlich Effekte, die dahin gehen, dass metabolischer Stress im Fettgewebe, der ja in der Folge Inflammation auslöst, reduziert wird. Wir haben Effekte, dass das Fettgewebe besser durchblutet wird. Wir wissen sogar, es werden in Fettzellen, ich weiß nicht, ob Sie schon vom Browning des Fettgewebes gehört haben, auch mehr Mitochondrien eingebaut. Also es werden auch mehr Möglichkeiten gegeben, Fette zu verstoffwechseln. Die Adipozytengröße sinkt. Und wir haben eben dann auch keine so ausgeprägte Leukozytenattraktion oder Invasion. Ein eher direkter Effekt, der auch eines meiner Forschungsgebiete ist, aber wo eine Kollegin und eine besonders starke Forschergruppe aus Kopenhagen eigentlich die wesentlichen Vorarbeiten geleistet haben, sind die Myokine, die Expression von Botenstoffen aus der Muskulatur. Das heißt, wie Sie hier sehen, aus einer Publikation von 2012, der Muskel wird heute als sekretorisches Organ eingeordnet und auch einige Jahre älter schon Daten dazu, dass zahlreiche hormonähnliche Botenstoffe, auch Zytokine, auch teilweise Zytokine, die wir vorwiegend Leukozyten zugeordnet haben, tatsächlich aus der Muskulatur kommen, und zwar aus der kontrahierenden Muskulatur. Und die Bente Pedersen hat da ganz tolle Experimente Anfang der 2000er Jahre zugemacht, in denen sie einfach geschaut hat, was für ein Blut geht in den Muskel rein unter Kontraktionsbedingungen, also im Sport, was für Stoffe kommen raus, und hat Kontraste berechnet und konnte da mittlerweile für etliche Interleukine, aber auch Chemokine und verschiedenste Botenstoffe, die wir heute eben unter dem Oberbegriff Myokine zusammenfassen, zeigen, dass diese aus der Muskulatur in sämtliche Organe signalisieren, bis ins Gehirn, aber auch in Richtung Leber, vorwiegend Stoffwechseleffekte haben, aber auch, und das ist ganz wichtig vor dem Hintergrund der Inflammation, einen eher immunregulierenden Effekt haben. Wir lesen eigentlich viel über antiinflammatorische Effekte. Ich rede gerne lieber über immunregulierende Effekte, weil sie im Prinzip dazu besondere Wirksamkeiten dabei haben, wenn wir mit Patienten Sport treiben, die eine proinflammatorisches System haben, also die diese Low-Grade-Inflammation haben, sehen wir eigentlich die schönsten Effekte im Sport, dass wir eine antiinflammatorische Wirkung tatsächlich haben. Wenn wir mit weitestgehend gesunden Personen arbeiten, sehen wir dann eher diese immunregulierenden Effekte. Das heißt, da sehen wir so teilweise proinflammatorische Effekte, teilweise antiinflammatorische Effekte, die wir aber immunologisch positiv einordnen, um es mal auf einen Nenner zu bringen. Hier ist noch ein weiterer Botenstoff, der lange diskutiert wurde. Jetzt wird er klar wieder als Myokin zugeordnet, das Irisin, von dem man beispielsweise weiß, dass es aus der kontrahierenden Muskulatur kommt und bis ins Gehirn, bis in die Nervenzellen Wirkungen zeigt. Die Rezeptor- und Signalwege sind hier noch nicht ganz klar, aber es wirkt anscheinend auch neurodegenerativen Erkrankungen entgegen. Das sind Daten aus meiner eigenen Arbeitsgruppe, die wir 2019 publiziert haben. Hier haben wir mit einem Kollektiv aus Prädiabetikern nur einige Wochen aus einem inaktiven Zustand ein regelmäßiges Nordic Walking Programm umgesetzt. Wir haben zum einen zeigen können, dass aus einem leichten proinflammatorischen Zustand im Prinzip ein antiinflammatorischer Effekt da war anhand der Senkung verschiedenster Zytokine. CCL2 bzw. MCP1, für die das interessiert, messen wir beispielsweise regelmäßig. Was wir hier aber interessanterweise noch sehen können, dass bereits nach einigen Wochen Ausdauertraining dreimal pro Woche wir eine Erhöhung der naiven T-Zellen gesehen haben und eine Reduktion dieser TEMRA-Zellen und insgesamt ebenso eher den Trend der Umkehr vieler der Immune Risk Profile Merkmale, die ich eingangs eingeführt habe. Das heißt, auch sowohl Immunseneszenz als auch Inflammation wird hier entgegengewirkt. Die Immunkompetenz, das haben wir nicht in der Studie zeigen können, das wird aber dann häufig in den klinisch orientierten Studien gezeigt, profitiert davon. Das heißt, wenn das inflammatorische Milieu sinkt, steigt die Immunkompetenz anscheinend an. Das wird dann häufig über Infektfragebögen mit erfasst. Ein nochmal, finde ich, ganz spannender Effekt, der jetzt langsam auch ein bisschen vor dem Hintergrund der Covid-Erkrankung nachgewiesen wird, ist hier zu sehen. Das sind von der Marion Cohort einige Studien, die ein bisschen älter sind, aber die sehr gut gemacht sind und die auch für verschiedene andere Impfungen mittlerweile gezeigt sind. Hier zeigt sich, dass ältere Menschen, die einige Male pro Woche trainieren über einige Wochen, auf einen identischen, auf ein identisches Vakzin-Applikation eine stärkere Impfantwort zeigen. Und das ist immer auch so ein etwas anwendungsorientierter, positiver immunologischer Effekt, der aus dem Sport abgeleitet wird, weil wir können im Sport ja immer viel zeigen. Wir können zum Beispiel zeigen, Trainierte haben besseren oxidativen Burst bei den Granulozyten oder eine bessere NK-Zellfunktion. Das sind ja meist In-vitro-Studien. Und das ist doch mal, glaube ich, ganz imposant, das mal zu sehen, dass anscheinend Immunzellen besser oder effektiver auf einen standardisierten Impfstoff reagieren bei Menschen, die körperlich aktiv sind. Und das konnte übrigens jetzt vor kurzem auch fürs Covid-19-Vakzin von der gleichen Arbeitsgruppe gezeigt werden. Und ich weiß nicht, ob Sie die Daten kennen. Das ist ja, ich glaube, eine Studie mit fast 50.000 Probanden oder Daten von fast 50.000 Probanden ist im British Journal of Sports Medicine vor anderthalb Jahren erschienen oder vor einem Jahr erschienen, zeigen konnte, dass bei Menschen, die so die WHO-Trainingsempfehlungen erfüllt haben, auch durchweg weniger schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung gesehen wurden. So, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen dazu, was bedeutet das denn jetzt alles fürs Bewegen? Und bevor ich Ihnen jetzt sage, dass auch ein aktiver Alltag hilft und Sport ja sicherlich ein gutes Mittel ist, hier zu wirken, gucken wir uns erstmal an, wie ist denn das, wenn man sich gar nicht bewegt? Und das sind auch Studien aus Kopenhagen, die ich immer ganz eindrucksvoll finde, weil das sind Studien, da würde ich mich als Proband ganz ehrlich gesagt nicht zur Verfügung stellen. Die Bente Pedersen schafft das aber immer, das durch die Ethikkommission zu bekommen. Die legt also in dem Fall hier gesunde junge Menschen 8 Tage lang in einen strikten Bedrest und kann dann einfach schauen, was passiert. Und die Studie zeigte hier eben 2,5 Kilo Muskelmassenverlust, eine ansteigende Insulinresistenz, Knochenmasse reduziert, Bauchfett angestiegen und auch leicht die Entzündungswerte angestiegen. Das zeige ich immer nur, um mal zu sagen, selbst das, was wir im Alltag immer so als leichte Bewegung erleben, der Gang für 10 Minuten zur Bushaltestelle, die Radfahrt zur Arbeit, die Wege, die wir vielleicht auf dem Parkplatz zum Supermarkt zurücklegen, das ist alles immer ein Reiz, der auch zumindest erhaltend wirkt und den wir wahrnehmen sollen. Und wenn wir dann aber wirklich aktiv was für unsere Gesundheit tun wollen, dann sollten wir längerfristig natürlich durchaus in etwas höhere Bereiche reingehen. Und wir haben ja heute auch über das Handy ganz viele Technologien, die das mal nachvollziehen können. Man sagt so, und das zeigt die Studienlage relativ einheitlich, wenn wir so 7.000 Schritte und mehr machen, dann ist das eine ganz gute Prävention, nicht ganz so gut wie gezielte Sport treiben. Mehr als 10.000 Schritte können wir eigentlich schon in den gesundheitssportlichen Bereich reingehen. Aber das bringt alles was und jeder Schritt ist was wert. Ich habe im Moment eine Healthy Ager-Studie hier in Gießen laufen. Da machen wir 3.000 Schritte mehr am Tag. Das ist nicht viel, das sind 10 Minuten spazieren gehen, aber über die Woche und über das Jahr summiert sich das aus. Und wir gehen davon aus, es ist noch nicht ganz beendet, dass das durchaus relevante Effekte hat. Ein bisschen liegt das daran, dass für die meisten Erkrankungen der Zusammenhang zwischen Aktivität und Gesundheit eben nicht linear ist. Hier ist das nur mal gezeigt, das ist eigentlich ursprünglich mal in der sogenannten Paffenbarger-Studie gezeigt worden, dass wir über die Kilokalorien pro Woche hier auf der X-Achse Gesundheitseffekte erreichen können, Sport vorwiegend hier einbezogen, aber nirgendwo konnte, wenn man Krankheiten isoliert betrachtet hat, eigentlich diese Kurve B gezeigt werden, die ja so ein bisschen sagt, viel hilft viel. Sondern wir haben meist Zusammenhänge wie in Kurve A, das heißt, wir fangen mit einem sehr guten Effekt an, 500 Kilokalorien pro Woche, 1000 Kilokalorien pro Woche, das sind 1 bis 2 Mal Sport treiben und dann flacht das irgendwann sogar ab und so eine enorme Abflachung kommt dann bei 2.500 bis 3.000 Kilokalorien. Also die Spitzensportler, die haben gesundheitlich betrachtet gar nicht so riesig viel mehr von dem, was sie da tun. Und daraus lassen sich ja die Bewegungsempfehlungen, wie sie nicht in allen, aber in vielen Richtlinien, Guidelines der großen Fachgesellschaften ja stehen, die sagen, dreimal die Woche Ausdauertraining, fünfmal die Woche soll man vielleicht anstreben, da wird so ein bisschen optimal. Und was wir natürlich immer sehr stark mit proklamieren, ist das Krafttraining, was ja ein bisschen immer vom Gesundheitssport ignoriert wurde, aber wo wir heute natürlich wissen, wir brauchen einfach Muskulatur. Muskulatur macht Autonomie. Sie ermöglicht auch die lange Autonomie und Beweglichkeit im Alter, das Treppensteigen, all das hängt auch an Muskulatur, den Kasten Wasser tragen und natürlich auch Ausdauertraining profitiert von dem Vorhandensein der Muskulatur. Was wir natürlich im Alter empfehlen, sind geradeaus Sportarten. Wir geben aber nie eine Empfehlung, machen Sie das, sondern wir gehen in den Dialog mit den Patienten und Probanden und fragen, was ist denn das, woran Sie Freude haben? Was ist das, was Sie vielleicht regelmäßig und dauerhaft machen können? Und das ist auch ein bisschen das, was ich immer gerne als Message mitgebe. Der kurze, schnelle Effekt ist eigentlich das, was wir nicht wünschen, sondern wir würden lieber sagen, fangen Sie ein bisschen seichter an, schauen Sie eher, dass Sie länger durchhalten. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, ich bin auch in der PNI, in der Psychoneuroimmunologie, auch in den Fachgesellschaften ein bisschen aktiv, wir publizieren auch in den entsprechenden Organen. Und das liegt daran, dass wir glauben, dass ganz viel der Effekte des Sports auch über den Faktor Wellbeing vermittelt wird. Das heißt, wir wissen ja, alle unsere Immunzellen tragen Adrenergerezeptoren, Cortisolrezeptoren. Sie nehmen also quasi alles das, was über die HPA-Achse, über das SNS freigesetzt wird, wahr. Und das hat natürlich ganz viel mit Emotionen und Stimmungslagen zu tun. Und alle Studien zum Wellbeing zeigen eigentlich, dass so ein mittleres Maß an sportlichen Aktivitäten, die einem Freude haben, machen, das ganz stark fördern. Und sicherlich wirkt sich das auch schon indirekt auf unser Immunsystem aus. Aber wir kennen eben auch die direkten Effekte des Sports auf die Immunologie. Ich bin intensiver mit der Schlafforschung immer mal zusammen gewesen. Wir machen das nicht selber, aber ich verfolge das mit. Ich erwähne das immer nur deshalb, weil wir wissen, dass Schlaf auch einen antiinflammatorischen Effekt hat oder umgekehrt ein schlechter Schlaf proinflammatorische Zustände begünstigt. Und das ist hier, habe ich mir leihen dürfen von der Tanja Lange aus der Arbeitsgruppe, ehemals von Jan Born aus Tübingen, die selber aber in Lübeck arbeitet und ganz tolle Schlafmedizin macht, auch Schlafimmunologie auf ganz hohem Niveau publizieren und die zeigen halt auch, wie stark das Immunsystem mit dem Schlaf in Interaktion ist. Und wir wissen zum Beispiel, dass das IL-1 und das TNF-Alpha ein Schlaffaktor jeweils darstellt, der über den Tag ansteigt, im Schlaf reduziert wird. Und wenn wir unregelmäßig schlafen, schlecht schlafen, die Nacht durchmachen, dann gehen wir halt mit einem proinflammatorischen Milieu in den nächsten Tag, werden schneller krank und bekommen schneller auch subklinische Entzündungen. Ich habe natürlich auch die Ernährung hier mit reingebracht. Ich passe mich natürlich meinen Vorrednern immer insofern an, dass ich sage, ich brauche nichts doppelt zu erzählen. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren habe ich rausgenommen. Ich habe jetzt noch das drin, was ich sage, das kennen wir auch im Kontext eigener Studien beziehungsweise Studien, die mit Bewegung arbeiten. Und hier wissen wir natürlich, dass dieses Thema mediterrane Ernährung, auch natürlich das Thema eben mehrfach ungesättigte Fettsäuren, hoher Anteil an pflanzlicher Lebensmittel und Ballaststoffen, sehr viel positive Wirkung auf unser Immunsystem hat, auf unsere Immunregulation. Wir wissen umgekehrt, dass viele tierische Fette und das, was wir auch in den Studien als Western Diet so kennen, es wird ja häufig zusammengefasst, gerade wenn wir über Populationsstudien reden, dann wird so ein bisschen die Western Diet gesehen, die vorwiegend ja auch aus Fertigprodukten besteht, wo wir die gesättigten Fette haben, dass das dann vorwiegend natürlich eher die proinflammatorischen Komponenten bedient, während wir mit immunregulatorischen Komponenten eher über die pflanzliche, ballaststoffreiche und auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren profitieren. Was hier vielleicht nochmal so der Bereich ist, den ich jetzt öfter mal in meine Arbeit mit einbezogen habe, weil wir uns ja auch Immunzellen anschauen, wir isolieren die auch, wir nehmen die in Kultur, dass wir anscheinend schon im Knochenmark Umprogrammierung des Immunsystems haben, schon bei Kindern, die adipös oder übergewichtig sind und proinflammatorische Zustände entwickeln. Das sind auch, muss ich ehrlicherweise sagen, aber natürlich Daten, die viel aus Mausstudien abgeleitet werden, dass anscheinend schon im Knochenmark, wo ja der Bildungsort unserer Immunzellen ist, durch proinflammatorische Komponenten eine, auch den Zellen ein proinflammatorisches Profil gegeben wird und sie dann auch schneller altern und auch schneller ausdifferenzieren, im System zirkulierend und dann natürlich auch systemische Inflammationsprozesse begünstigen können. Wir haben jetzt ja so ein Cluster aus Ernährung, Bewegung, Schlaf. Das sind ja alles Lebensstilfaktoren, die jetzt nicht ganz unbekannt sind, dass wir sie pflegen müssen, dass wir bestimmte Muster einhalten sollen. Ich bin ja auch jemand, der dann sagt, was die Ernährung angeht, da stimme ich auch meinem Vorredner zu, ist es vielleicht auch einfach gut, die Energiebilanz einzuhalten. Da können Bewegung und Ernährung ja auch hervorragend zusammenwirken. Ich würde das Thema Schlaf auch sicherlich immer mit einbeziehen und würde immer sagen, wir können uns diesem Thema Inflammation von all diesen drei Komponenten, Stress könnte man auch noch mit reinnehmen, nähern, aber in allen Bereichen halt moderat. Deshalb bin ich auch jetzt kein Freund der Paleo-Diät, also so einer radikalen Umstellung oder diesen härteren Fastenstrategien, weil ich denke, sie sind häufig nicht nachhaltig. Und das sieht ja, das zeigt ja auch die Literatur. Und wenn wir eher dann einzelne Aspekte dieser verschiedenen Lebensstilfaktoren in den Vordergrund stellen, dann schaffen wir das vielleicht auch, das in einem besseren Maße durchzuhalten. Und das ist immer so ein bisschen einer meiner letzten Grafiken, die natürlich ironisch gemeint ist, aber die jeder von sich kennt. Es ist dann doch schwer, sich häufiger zu bewegen. Da können wir natürlich ein bisschen nur aus der Motivationsforschung oder aus der Psychologie profitieren. Und die sagen uns natürlich so ein paar Dinge, die ich gerne immer auch mit als Message gebe. Wählen Sie Sportarten, die Sie emotional ansprechen. Und das ist übrigens ganz wichtig vor dem Hintergrund, dass wir aus der Sportpsychologie wissen, dass ob wir uns bewegen und wie wir uns bewegen, ganz mehr eigentlich emotional behaftet ist als kognitiv belastet. Das heißt, ich kann noch so viel wissen, wenn diese emotionale Färbung der Bewegung in einem Positiven nicht da ist, dann ist es immer schwer, Bewegung langfristig aufrechtzuerhalten. Und die Literatur weist so ein bisschen fast auf ein 80-zu-20-Verhältnis. Und deshalb, ich habe drei Kinder, ich versuche denen natürlich Bewegung erstmal von dieser schönen Seite zu zeigen, von dieser Vielfalt, von der Freude dran, weil ich denke, nur dann nehmen sie das auch dahin, und das ist der Begriff, der für mich zentral ist, eine Bewegungsbiografie aufzubauen und keine 10, 15 Jahre der Inaktivität zu leben, wo dann genau die maladaptiven Prozesse auftreten, die ich Ihnen hier, glaube ich, umfangreich beschrieben habe. Das soll mein Impuls zu diesem Thema sein. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich dieses Thema hier nicht als Lobbyist, sondern als Wissenschaftler hier zeigen konnte. Sie merken aber vielleicht, ich mache das mit sehr viel Passion, weil die braucht es, weil wir eine Riesenbaustelle in unserer Gesellschaft haben, an die wir ran müssen. Wir wissen immer mehr über das Thema, aber die Menschen bewegen sich trotzdem nicht mehr, als sie sollen. Und wir denken, das ist trotzdem ein wahnsinniges Zukunftsthema und würden gerne natürlich immer deutlich machen, wenn wir uns bewegen, adressieren wir ja eben nicht nur das akute Problem, was wir vielleicht gerade auch adressieren wollen, ne, wenn wir eine bestimmte Erkrankung haben, sondern die Bewegung wirkt ja so eine Art, als so eine Art Multipille, die ganz viel Positives macht und das ohne viele Nebenwirkungen oder fast nebenwirkungsfrei. Und deshalb haben wir ein tolles Tool in der Hand, vor allen Dingen in Kombination mit wir haben es beim Vorredner gehört, tollen Ernährungsstrategien, die wir auch hervorragend mit Bewegung übrigens kombinieren können. Und wer sich viel bewegt und gut ernährt, schläft auch besser. Das heißt, dann hat man auch dieses Thema vielleicht ein bisschen mit im Griff. Und ja, das soll es sein von meiner Seite. Und ich freue mich auf Ihre Fragen.